Ich möchte Sie und euch erstmal ganz herzlich begrüßen heute Abend zu diesem Gemeindeabend zum Thema Homosexualität und Bibel, Ehe nach evangelischem Verständnis. Das ist ein wichtiges Thema, ein heißes Eisen, sagen manche. Und ich beginne einfach mal mit zwei Zitaten, die mir so im Laufe meiner beruflichen Karriere begegnet sind im Gemeindekontext. Wenn in unserer Gemeinde und Kirche homosexuell empfindende Paare den Segen Gottes bekommen, dann werde ich austreten. Das ist Zitat 1. Zitat 2 ist, wenn in unserer Gemeinde und Kirche homosexuelle Paare den Segen Gottes nicht kriegen, dann trete ich aus. Ihr seht also, es gibt zwei extreme Positionen. Und ich persönlich finde beide Positionen nicht besonders geistlich. Das ist kein christliches Argument. Und deswegen finde ich es als Pastor, aber auch als Christ ganz wichtig, dass man beide Seiten und Positionen ernst nimmt und dass man in Ruhe, sachlich, miteinander über dieses wichtige Thema spricht. Warum ist das ein wichtiges Thema? Weil es auch homosexuell empfindende Schwestern und Brüder gibt. Ich möchte ein Gebet sprechen. Lieber Vater im Himmel, wir danken dir an diesem Sommertag für unser Beisammensein. Danke, dass wir in Frieden und in Freiheit leben. Wir wollen heute Abend über ein Thema sprechen, was schon seit vielen Jahren kontrovers diskutiert wird. Und auch wir selber vielleicht haben ganz unterschiedliche Erfahrungen mit diesem Thema gemacht. Vielleicht haben wir schon eine ganz klare Antwort und Position. Vielleicht sind wir noch auf der Suche. Vielleicht sind wir auch unsicher. Herr, lass diesen Abend doch dazu beitragen, dass wir zum einen mehr über dieses Thema hören und hoffentlich auch besser verstehen und einordnen können. Und hilf uns auch in unserem Gespräch miteinander, wo wir vielleicht auch unterschiedliche Ansichten haben, dass wir die ehrlich miteinander benennen können und geschwisterlich darüber diskutieren. Segne diesen Abend. Amen. Ich möchte beginnen mit einem Impulsvortrag und der ist bewusst auch etwas länger. Und am Ende werde ich vielleicht auch mal hier und da mal fragen, könnt ihr noch, wollt ihr noch, dann schauen wir einfach mal, weil das, was ich vorbereitet habe, das lässt sich auch an einem zweiten oder dritten Abend oder wie auch immer miteinander noch beraten und bereden. Ich habe eine kleine PowerPoint vorbereitet. Ich möchte beginnen und Ihnen und euch einmal die mir bekannten aktuellen christlichen Positionen zum Thema Homosexualität, Segnung gleichgeschlechtlicher Paare, die wollen wir uns mal anschauen. Kleiner Überblick, es gibt eine sogenannte positive Sicht, was das genau ist, dazu komme ich gleich, und es gibt drei gängige kritische ablehnende Sichtweisen. Dann möchte ich über den biblischen Befund mit Ihnen und euch nachdenken. Was steht dazu eigentlich in der Bibel? Wie viel ist das eigentlich? Wie muss man die Bibelstellen verstehen und einordnen? Die Frage, ist Homosexualität an sich eigentlich Sünde? Und ich fange mal mit der positiven Sicht an. Die positive Sicht, die kommt überwiegend in den westlichen evangelischen Kirchen vor und damit meine ich zum Beispiel in Deutschland die EKD, die große lutherische Kirche. Und diese Position, die gibt es ungefähr so seit 50, 60 Jahren. Homosexuelles Verhalten wird nicht mehr als kriminell, als moralisch böse und schuldhaft eingestuft. Diese Position erkennt an, dass es Menschen gibt, die homosexuell empfinden und sich dies nicht ausgesucht haben und für die dies ein ganzheitlicher Umstand seit frühester Kindheit ist. Betroffene entdecken ihre Homosexualität bei sich selbst, finden sich als homosexuell empfindende Menschen in dieser Welt vor. Und diese Entdeckung, Coming Out, sagen wir heutzutage ja auch wohl mal, die sich seit der Moderne zunehmend durchgesetzt hat, die ist etwas, was wir in der Bibel nicht finden können. Christen, die diese Position vertreten, die meinen dabei überhaupt nicht, dass eine andere Form der Bibelauslegung notwendig ist. Zum Beispiel eine nur historisch kritische, dass man die Bibel nur liberal auslegen darf oder eine feministische oder sonstig alternative Bibelauslegung notwendig wäre. Nein, diese Position vertritt die Bibelstellen, die sich gegen homosexuellen Sexualverkehr richten, dazu kommen wir, wie gesagt, später, was da genau steht, die werden alle ernst genommen und die enthaltene Kritik, die wird auch für richtig befunden. Vertreten wird dann aber die Meinung, dass eine historische Bibelauslegung notwendig ist. Eine historische Bibelauslegung, die die Frage stellt, was haben die entsprechenden Bibeltexte, die von gleichgeschlechtlichem Sexualverkehr handeln, für die Ersthörerinnen und Hörer eigentlich überhaupt bedeuten können? Weitgehende Einigkeit einer großen Mehrheit von Bibelwissenschaftlern in der westlichen Welt besteht dahingehend, dass die Bibelstellen, die von homosexuellen Praktiken handeln, sich nicht auf die Realität schwuler und lesbischer Menschen im heutigen Sinne beziehen lassen. Die Bibelstellen, die können auch gar nicht auf sie bezogen werden, weil das heutige Phänomen Homosexualität in der Bibel gar nicht vorkommt bzw. thematisiert wird. Das ist eine relativ neue Sicht, die wir als Menschheit entdecken, und das nicht in dem Sinne, dass wir heutzutage alle viel schlauer wären als unsere Vorfahren und auch nicht schlauer als die Autoren der biblischen Schriften, sondern weil sich in anthropologischer Hinsicht, Anthropologie, das ist die Lehre vom Menschen, wie verstehen wir uns Menschen eigentlich, dass sich da in den letzten 2000 Jahren einfach sehr viele Dinge verändert haben. Und dazu gehört zum Beispiel das Konzept der Liebesheirat. Diejenigen unter uns, die verheiratet sind, die haben das hoffentlich zumindest getan, weil sie ihre oder ihren Ehepartner lieb haben. Romantik spielte und spielt eine Rolle. Aber dieses Konzept der romantischen Liebe oder auch der Liebesheirat, das gibt es noch gar nicht so lange in der Menschheitsgeschichte. Das gibt es erst so seit circa 200, 300 Jahren. Und seit dieser Zeit merken auf einmal Menschen, dass sie nicht in der Lage sind, einen Menschen des anderen Geschlechts ganzheitlich, von ganzem Herzen zu bejahen und zu begehren, also auch im romantischen Sinne zu lieben. Solange Ehe ein Konzept war, das vor allem wirtschaftlich wichtig war und sein musste. Die Leute früher waren angewiesen ja auf Kinder, auf Arbeitskräfte, auch Machterhalt war nicht unwichtig für die Familie. Also Heirat war wichtig, um zu überleben. Und deswegen war Liebeswahl wirklich nicht unbedingt das ausschlaggebende Kriterium. Es gibt doch diesen gemeinen Satz, Schönheit vergeht, Hektar besteht, ne? Aber selbstverständlich hat es trotzdem immer auch harmonische, auch auf Zuneigung und Liebe basierende Beziehungen unter Menschen gegeben, völlig klar. Aber wohl deutlich weniger als heutzutage. Liebesheirat ist und bleibt ein modernes Ideal und Phänomen. Und diese Liebesheirat, die führte sogar erst dazu, dass Menschen homosexuelle Orientierung deutlich bewusster wahrgenommen haben. Ende letzten Jahres hat in der UZ ein Artikel gestanden über den ersten schwulen Ostfriesen. Das war in Aurich, Karl Heinrich Ulrichs, geboren 1825. Also da, in dieser Zeit fing das so langsam an. Und diese Position, diese positive Position, die ich jetzt gerade so ein bisschen beschrieben habe, die sagt also, wenn das so ist, dann kann man homosexuelle Orientierung doch nicht mehr als Verbrechen oder als etwas Böses abschreiben. Dann ist diese Orientierung etwas, was zu diesen Menschen gehört. Und dann gilt der moderne Grundsatz auch für sie, gleiche Würde, gleiche Rechte. Gleichbehandlung homosexueller Menschen ist eine Form von Gerechtigkeit. Persönlichkeitsmerkmale abzuwerten, das ist eine Form von Diskriminierung und dem widerspricht eindeutig das biblische Liebesgebot. Und diese Sicht ist seit ein paar Jahrzehnten die Hauptströmung in evangelischen Kirchen und wird mittlerweile auch von einer deutlichen Mehrheit der Katholiken, Klammer auf, im Westen, Klammer zu, geteilt. Und diese neue Sicht, die kommt in den letzten 20 Jahren auch in immer mehr Freikirchen vor, wo es meines Wissens überhaupt keine einheitliche Linie hinsichtlich dieser Frage gibt. Das war die positive Position. Jetzt gibt es drei kritisch ablehnende Positionen. Die erste: Homosexualität, dazu gehört das Empfinden, aber dann auch die Tat, ist böse und eine Sünde. Vertreter, die homosexuelles Empfinden und homosexuelles Verhalten als Sünde bezeichnen, sind der Meinung, dass Homosexualität an sich schlecht ist und bestraft bzw. sanktioniert werden muss. Weltweit ist diese Position immer noch die Mehrheitsmeinung. Etliche große und bevölkerungsreiche Länder haben Homosexualität bisher nicht offiziell anerkannt. Zum Beispiel der Iran, Katar, Russland, Kenia, um nur einige zu nennen. In anderen großen Ländern wie zum Beispiel in Indien oder China steht das Thema auf der Kippe. Homosexualität wird dort zwar nicht verfolgt, ist aber immer noch stark geächtet. Nun gibt es im evangelikalen Lager und vor allen Dingen im amerikanischen Lager, evangelikal, das ist ein Begriff für, sagen wir mal, konservativ eher denkende Christinnen und Christen. Und auch in altreformierten Gemeinden gibt es Menschen, die sich selbst als evangelikal bezeichnen würden. Im evangelikalen Lager gibt es das sogenannte Nashville Statement. Hierbei handelt es sich um eine Position, die sich zwar nicht für Strafverfolgung Homosexueller stark macht, es aber ablehnt, gleichgeschlechtliche Orientierung überhaupt anzuerkennen. Das heißt, nicht nur die Taten, die werden abgelehnt, sondern bereits das homosexuelle Empfinden ist in dieser Position Sünde. Diese Position, die wird allerdings wirklich im ultrakonservativ-orthodoxen Flügel der Evangelikalen und dann auch in einigen Strömungen im Katholizismus vertreten. Letztlich gibt es für Vertreter dieser Meinung eigentlich, wenn wir ehrlich sind, keine Schwulen und Lesben. Was ist einzig gibt, das sind verirrte Menschen. Eben jene, die sollen sagen und bekennen, dass sie an gleichgeschlechtlicher Anziehung leiden, so wie andere Menschen vielleicht mit Neid, mit Geiz, mit Hang zum Lügen und so weiter zu tun haben, so ist das eben bei solchen Menschen mit ihrem sexuellen Empfinden. Zusammenfassend kann man zu dieser Position sagen, es handelt sich um eine ganz stark verurteilende Sicht. Homosexualität ist moralisch verwerflich, böse und schlecht. Aufgerufen wird dazu, gegen diese Sünde ganz konsequent anzukämpfen. Die zweite ablehnende Position, das ist die sogenannte reparative Sicht. Heilung als Option und Möglichkeit. Und diese Position, die taucht im 20. Jahrhundert auf. Und sie gilt als eine erneuerte Position im kritisch ablehnenden Lager. Und diese erneuerte Position ergibt sich aus der Einsicht, dass es nun mal Menschen gibt, die sich ihre sexuelle Identität nicht selber ausgesucht haben und unter diesem Umstand auch zu leiden haben. Homosexualität hat etwas Habituelles. Sie ist eine unfreiwillige innere Haltung, welche die Betroffenen auch stark belastet und mitunter sogar so stark verzweifeln lässt, dass sie sich das Leben nehmen oder etwas weniger schlimm, aber trotzdem dramatisch, in der Folge an psychischen Krankheiten leiden, wie zum Beispiel Depressionen. Diese erneuerte Position geht davon aus, dass es sich bei Homosexualität um eine Entwicklungsstörung handelt. Die Einstufung als böse, die gibt es nicht mehr und auch der Aufruf dagegen anzukämpfen findet sich nicht mehr, weil aber ein Schaden in der Entwicklung der Betroffenen im Lebensprozess entstanden ist, wird Verurteilung oder Ausgrenzung den Menschen nicht gerecht. Strafe bewirke auch gar nichts, weil, so die Annahme, hier ein Mensch ein Defizit an Selbstannahme in seinem eigenen Geschlecht hat, ist Seelsorge und Begleitung dringend notwendig und geboten. Und diese erneuerte Position, die führte, wie gesagt, im 20. Jahrhundert zu einem völlig anderen Umgang mit Betroffenen. Das ist der seelsorgerliche Ansatz. Solche Menschen brauchen Liebe, Akzeptanz in ihrem eigenen Geschlecht. Sie brauchen Heilung durch Therapie, durch Unterstützung Gebet, Seelsorge, Begleitung können sie nachreifen und so ihren fälschlichen Zustand überwinden. Und diese erneuerte Sicht, die galt so bis in die 90er Jahre des 20. Jahrhunderts und auch noch so bis in die Nullerjahre im kritisch ablehnenden Lager. Ich habe diese Position selber mal im Studium kennengelernt und ehrlich gesagt auch über mehrere Jahre durchaus auch so vertreten. Und ich habe auch einen homosexuell empfindenden Mitstudenten gehabt, der auch diese Position eigentlich letztlich vertreten hat. Zu dieser Position muss man sagen, dass es in den Vereinigten Staaten von Amerika sehr, sehr seriöse christliche Gruppierungen gegeben hat, die mit Heilung über Jahrzehnte ganz ernsthaft probiert haben, homosexuellen Menschen zu helfen. Nach bestem Wissen und Gewissen wurde um Heilung gebetet, wurden therapeutische Maßnahmen ergriffen und einer Studie zufolge haben 700.000 Menschen in Amerika freiwillig im Laufe ihres Lebens eine solche Therapie gemacht. Das zeigen Schätzungen eines Instituts. Die Hälfte von ihnen war dabei unter 18 Jahre alt. 700.000 Menschen. Die Erfolgsquote, wenn ich das einmal so salopp formulieren darf, liegt Schätzungen zufolge bei 0,01%. Das Ergebnis ist mehr als eindeutig. Homosexualität ist ganz offensichtlich nicht heilbar. Position 3. Die zölibatäre Sicht. Du darfst es sein, du darfst es aber nicht tun. Auch aufgrund der eben geschilderten Therapie, Misserfolge, Erfolge, nimmt die erneuerte Position, die mit Heilung rechnet, ganz stark ab. Mittlerweile wird mehr und mehr akzeptiert, dass Homosexualität eine Realität ist, die einfach da ist und die eben nicht heilbar ist. Es gibt Vertreter, die trotz der Akzeptanz von Homosexualität als unheilbarer Realität diese als eine Folge des Sündenfalls und deswegen als eine Perversion bezeichnen. Perversion, das ist ein lateinisches Wort und bedeutet zu Deutsch, etwas ist verdreht, etwas ist abnormal. Und diese Abnormalität, die betrifft diese Menschen bis in ihre Persönlichkeit hinein. Menschen, die sich homosexuell vorfinden, die sind aber in ihrem So-Sein von Gott geliebt. Sie dürfen nach Meinung dieser Position ihre sexuelle Neigung aber nicht ausleben. Gemeinden müssen erkennen, sehen und ernst nehmen. Für Betroffene ist dieser Zustand und Umstand ganz schwer. Und dieser Umstand ist auch tragisch. Und die Aufgabe der Gemeinden, die besteht deswegen darin, solche Menschen ganz konkret zu unterstützen, ihnen beizustehen, sie zu begleiten auf einem zölibatären Weg, also auf dem Weg als Single durch diese Welt und durch dieses Leben zu gehen. Und dass es in diesem Bereich viele Verletzungen gab und vielleicht gibt, das wurde mir auch in persönlichen Gesprächen mit Menschen deutlich, die selbst homosexuell sind, was sie auch in Gemeinden teilweise erlebt haben an Ablehnung, an Verachtung teilweise, das ist schon nicht ganz ohne. Es gab und gibt gleichzeitig, das gehört zur Wahrheit dieses Themas mit dazu, aber durchaus homosexuelle Christen, die diesen Weg ganz bewusst gegangen sind und auch heutzutage noch gehen. Thorsten Dietz, dem ich sehr viele Gedanken meiner Ausführungen verdanke, der weist darauf hin, dass sie sich als Seite B-Menschen bezeichnen. Die haben so das Bild der Schallplatte vor Augen und sagen, naja, eine Schallplatte hat eine Seite A, eine Seite B. Seite A, das sind die Heteros und Seite B, das sind nun mal wir Homosexuellen. Vertreter dieser Gruppe sind der Auffassung, dass die christliche Lehre besagt, Sex ist nur für Mann und Frau bestimmt, und wenn, dann nur innerhalb der Ehe. Wie für christliche Singles gilt, dass sie keinen Sex haben können und dürfen, gilt das für Homosexuelle auch. Es gibt das sogenannte Role-Modell. Erfülltes Leben gibt es auch ohne feste Beziehung und auch ohne Sexualität. Aus Liebe zu Jesus verzichte ich ganz bewusst darauf. Und diese Sicht, die wird aktuell wieder etwas stärker im theologisch-konservativen Bereich auch in Deutschland vertreten. Vor 20 bis 30 Jahren war davon kaum bis gar nicht die Rede. Da gab es noch dieses Heilungsmodell. Und vor 70 Jahren aber war das schon mal Thema. Da war das Heilungsmodell noch nicht so en vogue. Wir merken also, die Ansichten im ablehnenden Lager, die pendeln, was zeigt, dass das Thema eben nicht so einfach ist, wie aber einige meinen. Die Evangelische Allianz in Deutschland vertritt genau diese Position, die ich jetzt zuletzt dargestellt habe. Das sind so die vier typisch gängigen christlichen Positionen, die es heutzutage meiner Meinung nach gibt. Jetzt gucken wir mal in die Bibel. Altes Testament gucken wir rein, Neues Testament gucken wir rein. Und im Alten Testament werde ich gleich mal eben, genau. Ich beginne mal eben bei Sodom und Gomorra, da habe ich jetzt keine Bibelstelle aufgeführt, weil da nicht explizit das Wort oder die Umschreibung vorkommt, sondern es ist eine Erzählung. Worum geht es in der Erzählung von Sodom und Gomorra? Zwei Engel, die sind zu Gast im Haus von Lot. Lot wohnt in Sodom, Gastfreundschaft ist ein hohes Gut, es wird gegessen, es wird getrunken und nachts umgaben, so steht es im Text, nachts umgaben die Männer der Stadt Sodom, jung und alt, das ganze Volk aus allen Enden. Lots Haus umlagerten sie und forderten die Herausgabe der beiden Gäste. Und dann heißt es in Vers 5b, führe sie heraus zu uns, dass wir uns über sie hermachen. Lot lehnt die Herausgabe der beiden Gäste ab und bietet als Tausch seine beiden jungfräulichen Töchter an, Vers 6 bis 8. Und Lot sagt dann zu den Männern, tut mit ihnen, was euch gefällt. Die Engel greifen jedoch ein und schützen Lot und seine Familie. Die Angreifer werden mit Blindheit geschlagen. Diese Geschichte war ganz, ganz, ganz lange eine Kardinalgeschichte dafür, deutlich zu machen, dass Homosexualität böse ist. Wir kennen alle den Begriff Sodomie. Das kommt von Sodom und Gomorra. Im Deutschen hat Sodomie eine andere Bedeutung mittlerweile, aber im Englischen hat es noch mit Analverkehr zu tun. Und das hat ja beim Thema Homosexualität schon eine Rolle. Aber worum geht es in diesem Bericht aus 1. Mose 19? Zunächst stellt sich einmal die Frage, waren denn wirklich alle Männer, und so heißt es ja im Text, dieser Stadt schwul? Natürlich nicht. Es geht um etwas völlig anderes in dieser Geschichte, nämlich um sexualisierte Gewalt. Es geht um eine Machtdemonstration. Wir kennen das ja leider aus Kriegen der Vergangenheit, aber wohl auch aus aktuellen Kriegserlebnissen Russland-Ukraine, dass der Gegner durch Vergewaltigung, durch sexuellen Missbrauch gedemütigt, demoralisiert werden soll. Diese Geschichte von Sodom und Gomorra, die dann noch in Hesekiel 16 und auch im 1. Petrusbrief innerbiblisch zitiert wird, die hat nichts mit schwul oder lesbisch sein oder gar Liebe im heutigen Sinne zu tun. In Bezug auf diese biblischen Stellen sind sich mittlerweile dann deshalb auch nahezu alle Ausleger einig. Die Stelle können wir also salopp formuliert abhaken. 3. Mose 18, 22 und 3. Mose 20, Vers 13, ihr könnt es mitlesen. Du sollst nicht bei einem Manne liegen wie bei einer Frau. Es ist ein Greuel. Und die zweite Stelle, 3. Mose 20. Wenn jemand bei einem Mann liegt, wie bei einer Frau, so haben sie getan, was ein Greuel ist, und sollen beide des Todes sterben. Blutschuld lastet auf ihm. Das sind doch klare Aussagen, sollte man auf den ersten Blick meinen. Obwohl die Todesstrafe heute niemand, zumindest wieder in der christlich-westlichen Welt und hoffentlich auch in der sonst übrigen christlichen Welt, niemand mehr fordern würde. Aber es finden sich auch heutzutage durchaus Diskussionen rund um das Thema und da gibt es dann Aussagen wie zum Beispiel, ich begreife gar nicht, was die ganze Diskussion rund um Homosexualität eigentlich soll. Die Bibel ist für mich glasklar. Homosexualität ist dem Herrn ein Greuel. Punkt. Da gibt es gar keinen Spielraum. Wir müssen darüber nachdenken, was der Begriff Greuel eigentlich meint. Die Frage muss geklärt werden. Es handelt sich bei diesem Begriff um einen kultischen Begriff, bei dem es ganz stark um ethische Abgrenzung zu anderen Religionen und anderen Kulten geht. Und davon gab es damals ganz viele. Das Alte Testament ist an vielen Stellen voll davon. Und diese Formulierung, es ist dem Herrn, also Gott, ein Greuel, kommt 142 Mal in der Bibel vor. 135 Mal im Alten Testament, 7 Mal im Neuen Testament. Sie kommt zum Beispiel vor im Zusammenhang von blutigem Fleisch, Frauenkleidern bei Männern, Krebstiere essen und dann gibt es noch mehrere andere Beispiele. Es gibt in der Bibel viele Stellen, die davon sprechen, dass es dem Herrn ein Greuel ist, die wir aber heutzutage überhaupt gar nicht mehr beachten und die auch sonst kaum jemand beachtet. Steaks zum Beispiel werden heutzutage von vielen immer noch liebend gerne gegessen, obwohl es dem Herrn ein Greuel ist. Der Begriff wird und wurde kultisch verwendet und er bezeichnet eine Abgrenzung. Der bereits erwähnte Thorsten Dietz weist meines Erachtens zu Recht darauf hin, dass es zur Ehrlichkeit jeder Auslegung allerdings gehört, dass gerade im Bereich von rein und unrein im Alten Testament ein Riesenthema, eine Exegese immer noch ganz, ganz schwierig ist, weil eben nicht immer ganz klar ist für uns im Heute, was da eigentlich gemeint gewesen ist und was nicht. Und das ist auch in der jüdischen Auslegung nicht anders. Bei 3. Mose 20 ist es dagegen einfacher. Da geht es um eine lange Liste von konkreten Beispielen, die als Ehebruch zu bezeichnen sind. Nicht mit der Frau deines Vaters, nicht mit deiner Schwägerin, mit deiner Tante, nicht mit Verwandten, nicht mit Frauen, die ihre Menstruation haben und so weiter. Und wichtig zu wissen für uns ist, dass die jüdische Sexualethik in damaliger Zeit schon ganz besonders war, eine herausragende Stellung eingenommen hat im Vergleich zu anderen Völkern und deren Sitten und Gebräuchen. Denn überall in der Antike, da war völlig klar und auch Konsens, dass die Frau sehr treu ist bzw. zu sein hat. Der Vater und der Ehemann, die passen dann sehr gut auf sie auf. Aber für Männer im alten Orient, in Griechenland oder auch im alten Rom war dagegen völlig klar, ich kann Sex haben mit wem ich will. Mit einer Sklavin, mit einer Frau, die ich mir dafür kaufe, das ist überhaupt gar kein Problem. Und das war auch gesellschaftlich akzeptiert. Keine Ehefrau hatte sich darüber zu beschweren. Im Judentum gab es nun allerdings eine andere Sicht in Bezug auf diese Freiheit. Es gab das Ideal, dass Männer so leben sollen wie Frauen, nämlich treu. Das war eine Revolution. Und genau das ist besonders und in diesem Zusammenhang muss man diesen 13. Vers hören und lesen. Interessanterweise kommt im ganzen dritten Buch Mose, Kapitel 18 und Kapitel 20, kein Wort über Frauen vor. Nichts. Wenn, dann geht es hier deshalb nicht um allgemeine Homosexualität, sondern um Sex, den ein verheirateter Mann mit einem anderen Mann hat. Sexualität spielt im Alten Testament auf ganz unterschiedliche Arten eine Rolle. In der Ehe, Polygamie, also Heirat mit mehreren Frauen, Unfruchtbarkeit wird offen thematisiert, die Schwagerehe, das Onanieren wird ganz offen angesprochen. Ein ziemlich offener Umgang im Bereich Homosexualität im Alten Testament. Einiges wird erstaunlicherweise auch anerkannt. Etwas, was wir heutzutage nicht mehr kennen. Die Schwagerehe zum Beispiel. Wir sehen also, es gibt eine ganz große Bandbreite im Bereich von Sexualität schon im Alten Testament. Und das war es dann auch schon in Bezug auf das Alte Testament. Wir kommen zum Neuen. Und zwar zwei Stellen, die ich beide zusammennehme, da es sich bei beiden Stellen um sogenannte Lasterkataloge handelt, also eine Auflistung von bestimmten Dingen, die Menschen, Christinnen und Christen, nicht tun sollten. Ich lese sie uns mal vor. 1. Korinther 6, Vers 9 und 10. Oder wisst ihr nicht, dass die Ungerechten das Reich Gottes nicht ererben werden? Lasst euch nicht irreführen. Weder Unzüchtige noch Götzendiener, Ehebrecher, Lustknaben, Knabenschänder, Diebe, Geizige, Trunkenbolde, Lästerer oder Räuber werden das Reich Gottes ererben. Und 1. Timotheus 1, Vers 9 und 10. dass dem Gerechten kein Gesetz gegeben ist, sondern den Ungerechten und Ungehorsamen, den Gottlosen und Sündern, den Unheiligen und Ungeistlichen, den Vätermördern und Muttermördern, den Totschlägern, den Unzüchtigen, den Knabenschändern, den Menschenhändlern, den Lügnern, den Meineidigen und wenn noch etwas anderes der heilsamen Lehre zuwider ist. Soweit mal diese beiden Zitate. Es geht jeweils, das haben Sie, das habt ihr gemerkt, um die Aufzählung bestimmter Sünden in Form von sogenannten Lasterkatalogen. Weshalb ich, wie gesagt, beides kombiniere. Und da sind nun zwei Begriffe auffällig. Einmal das griechische Wort Malakos. Malakos, das bedeutet auf Deutsch weich, weichlich. Und das Substantiv ist Weichling oder dann bei Luther wiedergegeben Lustknabe. Das zweite Wort, ebenfalls griechisch, Asenokotes, Plural, Knabenschänder. So hat Martin Luther das Ganze übersetzt. Nun haben Sie und habt ihr zu Hause sicherlich nicht nur die Lutherbibel, sondern auch zum Beispiel die Hoffnung für alle. Die ist ja nicht ganz unbeliebt im Gesprächskreis oder wo auch immer, weil sie doch für viele besser verständlich ist. Das Wort Homosexualität, das es übrigens erst seit dem 19. Jahrhundert gibt, taucht meines Wissens das erste Mal 1983 in der Hoffnung für alle auf. In der Hoffnung für alle Ausgabe aus dem Jahr 1996, die ich zu Hause habe, wird 1. Korinther 6, Vers 9 wie folgt wiedergegeben. Keiner, der unzüchtig lebt, keiner, dem irgendetwas wichtiger ist als Gott, kein Ehebrecher, kein Mensch, der sich von seinen Begierden treiben lässt und homosexuell verkehrt, wird einen Platz in Gottes Reich haben. Ebenso in der Ausgabe der Hoffnung für alle aus 2020, noch gar nicht lange her, da ist die rausgekommen. Aber auch in der sogenannten neuen Genfer Übersetzung aus 1988 oder 2006, aus der Neues Leben Übersetzung. Da steht, wer sexuell unmoralisch lebt, Götzen anbetet und homosexuell verkehrt, wird nicht in Gottes Reich kommen. In den traditionellen Übersetzungen, und dazu gehört ja die Luther-Übersetzung, die wir ja auch in unseren Gottesdiensten nutzen, oder auch in anderen sehr wortgetreuen Übersetzungen, wie zum Beispiel der Elberfelder oder auch der Menge-Übersetzung, da steht aber auch heutzutage immer noch Lustknabe und Knabenschänder. Das ist doch komisch und auffällig. In den 80er Jahren wurden diese Stellen, wie gesagt, mit Homosexualität, homosexuellem Verhalten bzw. homosexuellen Beziehungen wiedergegeben. Die Frage, die sich uns stellen muss, ist, wird das Ganze eigentlich richtig übersetzt in der Hoffnung für alle, in der neuen Genfer Übersetzung? Homosexualität und das Schänden von Knaben, das ist schließlich nicht das Gleiche. Lustknabe und Homosexualität sind ganz verschiedene Kategorien. Ich sagte gerade schon das griechische Wort für Knabenschänder. Dieser Begriff, der kommt nur an dieser Stelle im Neuen Testament vor und er umschreibt dabei einen aktiven sexuellen Part und deswegen auch die Übersetzung Knabenschänder. Das passiert an dieser Stelle. Und in der Antike, und in dieser Zeit sind ja diese neutestamentlichen Texte auch verfasst worden, da gab es noch nicht die Unterscheidung von heterosexuell und homosexuell, sondern es gab nur die Unterscheidung von aktiv und passiv. Es ging um die Unterscheidung zwischen Überlegenden und Unterlegenen, um diejenigen, die penetriert haben und die, die penetriert wurden. So wie die Stelle auch in 3. Mose 20. Und deswegen wurde und wird es in vielen Bibeln, meines Erachtens zu Recht, auch heutzutage noch mit Lustknaben bzw. Kinderschändern übersetzt. Kann man vor diesem Hintergrund die betreffenden Stellen mit Homosexualität bzw. homosexuell übersetzen? Es handelt sich bei Hoffnung für alle und auch bei der neuen Genfer Übersetzung nicht um Übersetzungen im klassischen Sinne, sondern um Auslegung. wichtig zu beachten ist immer die Auslegungsphilosophie bei Bibelausgaben. Bei Luther, bei der Elberfelder Übersetzung zum Beispiel, ist das Anliegen, dem Urtext ziemlich genau gerecht zu werden und gleichzeitig im Heute auch für uns Leserinnen und Leser noch einigermaßen verständlich zu sein, sonst hat man ja nichts davon. Aber Hoffnung für alle, neues Leben oder neue Genfer sind Ausgaben, die dynamisch äquivalent sein wollen. Die wollen also viel stärker in unser heutiges Denken, in unsere heutige Lebenswelt hinein übertragen. Und dieses Anliegen ist natürlich aller Ehren wert und auch Aufgabe jeder Predigt. Aber in diesem Fall läuft man, denke ich, in eine Falle. Man schaut, was heutzutage das Thema ist, Homosexualität. Und weil Lustknabe, weil Kinderschänder altbacken und auch unverständlich klingt, überträgt man einen im heute gängigen Begriff in alte Texte. In der Wissenschaft nennt man das ein anachronistisches Vorgehen. Man überträgt etwas, was heute üblich ist, in alte Zeiten, wo es das noch gar nicht gab. Wir finden in der biblischen Zeit, im alten Orient, in der griechischen Zeit und so weiter, keine Äquivalente zu dem, was wir im 21. Jahrhundert heute homosexuelle Menschen nennen würden. Und das ist mittlerweile auch weitgehend unumstritten. In der Antike war es überhaupt nicht die Frage, welche sexuelle Orientierung Menschen ganzheitlich bestimmt hat. Das heißt also seelisch, geistig und dann auch sexuell. Man ging eher damals davon aus, dass Menschen so ganz allgemein von den schönen Dingen gereizt sind, seelisch und auch sexuell. Vom Geschlecht teilweise ganz unabhängig. Dass man als Mann eine Frau heiratete, das hatte vor allen Dingen mit Fortpflanzung und mit Fortsetzung der eigenen Familie und mit Erbgeschichten und so weiter zu tun. Und das war völlig normal und völlig selbstverständlich. Für Männer war es dann eine Frage des eigenen Status, dass sie sich zusätzlich mit Besitz, zum Beispiel noch einen Sklaven, einen Käuflichen leisten konnten oder auch einen Lustknaben oder einen Jüngling in einer liebevollen pädagogischen Beziehung an ihrer Seite hatten. Und da gehörte dann eben manchmal oder auch nicht nur manchmal, immer öfter dann auch Sex mit dazu. Aber für diese Fälle und Beispiele kann nicht von einer gegenseitigen und exklusiven Beziehung zwischen zwei sich liebenden Menschen gesprochen werden. In der Antike ist der eine aktiv und der andere passiv. Das ist die ganze Logik. Es geht nicht um Gleichheit, es geht auch nicht um Gerechtigkeit, sondern es sind durchweg Abhängigkeitsverhältnisse. Übertrieben ist aber die Ansicht, es habe sich dabei immer nur um letztlicher sexuellen Missbrauch gehandelt oder sexualisierte Gewalt. Die gab es zwar sehr, sehr viel, das war leider damals auch ziemlich normal und im Heute wissen wir, es ist immer noch ein Thema. Und es wurde damals aber leider geduldet, aber es gab wohl auch liebevolle Beziehungen in dieser Zeit. Aber immer innerhalb des gerade eben schon genannten Status, aktiv, passiv. Thorsten Dietz, der hat sich da ganz gründlich mit beschäftigt, der sagt, es gibt keine Quellen, die Paare namentlich benennen, die ein Leben lang zusammen waren. Soweit mal dazu, ich könnte da noch vertiefter einsteigen, aber ich gehe mal zur nächsten Bibelstelle. Das ist Römer 1, Vers 26 und 27. Ich denke, wenn es heutzutage noch Debatten und Diskussionen gibt, dann vor allen Dingen welche, die mit dieser Bibelstelle zusammenhängen. Und ich will ganz ehrlich sein, diese Bibelstelle, die hat mir in den letzten 20 Jahren, in denen ich mich mit diesem Thema beschäftigt habe, die hat mir am meisten Bauchschmerzen und Kopfschmerzen bereitet. Ich lese sie mal vor. Römer 1, 26 und 27. Darum hat sie Gott dahingegeben in schändliche Leidenschaften. Denn ihre Frauen haben den natürlichen Verkehr vertauscht mit dem widernatürlichen. Desgleichen haben auch die Männer den natürlichen Verkehr mit der Frau verlassen und sind in Begierde zueinander entbrannt und haben Mann mit Mann Schande getrieben und den Lohn ihrer Verirrung, wie es ja sein musste, an sich selbst empfangen. Eindeutige klare und auch harte Worte. Ein Katalog von heidnischen und gottlosen Handlungen, die da beschrieben werden von Paulus. Inhaltlich geht es um Begierde, um Leidenschaft, um Hingabe und auch Verirrung. Und es ist die einzige Stelle in der Bibel, in der Frauen im Zusammenhang von gleichgeschlechtlichem Sex erwähnt werden. Die Frage ist nun, geht es hier an dieser Stelle in Römer 1 um ein modernes Verständnis von Homosexualität, also um Werte wie Treue, Ebenbürtigkeit, Gleichberechtigung und so weiter? Oder geht es hier um Begierde, um Perversion, um ruchlose Leidenschaft? Das Wort, das Paulus hier gebraucht, das Wort Chresis, zu Deutsch Gebrauch, Benutzung, Umgang, Verkehr, Geschlechtsverkehr, wird in der Antike ganz oft für alle möglichen sexuellen Aktivitäten benutzt. Paulus benennt hier Dinge, die auch in anderen antiken Texten als Kritik vorkommen, nämlich Begierde, die wirkt auf Dauer immer zerstörerisch. Das gilt ja bis heute. Was bedeutet nun dieser Text für die Diskussion Homosexualität? Auch dieser Text muss, wie immer, wenn wir die Bibel lesen, im Zusammenhang gelesen werden. Und hier ist der Zusammenhang von Römer Kapitel 2 wichtig. Paulus, der hat in Römer 1 und in Römer 2 die zwei großen Menschheitsflügel vor Augen. Das sind für Paulus einmal das jüdische Volk und dann sind es die Heiden. Die beiden stehen sich sozusagen gegenüber. Und Paulus, der greift eine typische Heidenpolemik aus jüdischer Sicht auf. Polemik, das bedeutet etwas bei einem anderen Volk nicht gut finden. Und damals haben die Juden das auch immer wieder in ihre literarischen Werke mit hineingenommen, ihre Polemik aus jüdischer Sicht in Bezug auf die Heiden. Und diese Polemik, die lautet ganz kurz formuliert, die Heiden haben sich von Gott ab und den Götzen zugewandt. Und genau das ist ihr Verderben. Aus dieser Untreue gegenüber Gott folgt dann auch die Untreue in der Ehe und in der Beziehung. Und das ist für die Juden eine typische Wahrnehmung der Heiden. Unzucht, Ehebruch, das ist ein Bild, das im Neuen Testament öfter vorkommt, und auch im Alten Testament für das Gottesverhältnis. Ein Umstand, so Paulus, der für die Heiden ganz typisch ist. Die leben weniger treu, die leben weniger verbindlich als wir Juden. Paulus nimmt das im Grunde dann in Römer 1 auf. Sie haben sich Gott ab und den Götzen zugewandt, sie haben Gott und Götze vertauscht. Und Paulus nimmt diese ganz bekannte und damals übliche kritische Linie auf, und sagt, darum fallen sie auch im zwischenmenschlichen Verkehr ins Böse. Und dafür verwendet Paulus die Vertauschungsmetapher. Sie haben selbst das Geschlecht vertauscht. Es ist also für Paulus eine extreme Form von Ehebruch und von Unzucht. An dieser Stelle wird nicht beschrieben, sie suchen Liebe und Beziehung bei einem Menschen des gleichen Geschlechts, und das geht nicht. Nein, schändliche Leidenschaften und Begierden, das ist die typische Sprache für exzessives, unzüchtiges und ehebrecherisches Verhalten. Umso schlimmer, dass sie sogar Männer unter Männern suchen. Das ist der Punkt hier bei Römer 1. Es gibt ein Buch von Elisabeth Schulz. Elisabeth Schulz ist freikirchlich-evangelikale Christin, also konservativ, ihr ist das Wort Gottes, die Bibel sehr, sehr wichtig, aber sie ist selber lesbisch. Und sie hat über diese Stelle in Römer 1 in ihrem Buch Gnade ist immer trotzdem, wer das Buch haben will, kann es gerne ausleihen von mir, Folgendes geschrieben. Ich möchte diese Aussagen bei Paulus ganz ernst nehmen, aber der äußerlich erkennbare Tatbestand, den Paulus beschreibt, der kann von mir gar nicht erfüllt werden. Als homosexuell empfindende Frau bin ich nicht in der Lage, den natürlichen Verkehr zu verlassen, denn ich habe mich nie in bzw. bei ihm befunden. Eigentlich ist Römer 1 also ein Text für heterosexuelle Menschen. Sei deiner Frau, sei deinem Mann treu. Sei treu in deiner Begierde. Es ist also ein großes Ethos der Treue, was Paulus hier unterstreicht. Und das ist eben typisch jüdisch und damit auch typisch christlich. Der Zusammenhang, der ist aber ganz wichtig. Paulus, der offenbart hier nichts oder erklärt irgendetwas Neues, was vorher unüblich gewesen ist. Er setzt es voraus als typisch jüdische Kritik gegen die Römer, die interessanterweise von der Sprache her bei vielen Moralphilosophen der Griechen und Römer in der Antike ebenfalls vorgekommen sind. Paulus schreibt hier also nichts gegen den Zeitgeist. Die Moralphilosophen, die empfanden das Treiben der römischen Oberschicht ebenfalls als sehr problematisch. Paulus will an dieser Stelle die Juden abholen bei ihrer absolut berechtigten Kritik, fügt aber eins hinzu. Er sagt, nicht nur die Heiden sind Sünder, wir sind alle unter der Sünde. Römer 1 ist also keine Offenbarungsweisheit, sondern ein Text, der zeigen will, alle Menschen brauchen Erlösung, weil alle Menschen sich von Gott immer wieder abwenden. Ich habe mal eine Zusammenfassung formuliert. Im Alten und im Neuen Testament gibt es keinen einzigen Text, der das Thema Homosexualität im heutigen Sinne oder im heutigen Verständnis ausdrücklich anspricht. Man müsste beweisen, dass es ganz klar ist, dass die biblischen Stellen schwule und lesbische Menschen im heutigen Sinne und Verständnis meinen. Und dafür gibt es meines Erachtens keine überzeugenden Belege. Es gibt in der Diskussion gelegentlich die Äußerung, dass wir nicht gegen die Bibel handeln und entscheiden dürfen. Dazu scheint mir ganz wichtig klarzustellen. Wenn man eine Position heutzutage hat und sagt, Homosexualität ist mit der Bibel vereinbar, dann ist das nicht gegen die Bibel gerichtet. Und das vermisse ich ehrlich gesagt manchmal in der doch aufgeheizten Situation, der sich manchmal auch ja, so zwei recht arrogante Positionen gegenüberstehen können. Und manchmal bin ich auch ein bisschen überrascht darüber, dass es einige Christen gibt, die meinen, wenn man da eine andere Sicht hat, als hätte man Gott und Jesus Christus und alles, was zum Glauben gehört, als hätte man das alles verleugnet. Nein, da wo die Bibel Kritik übt, ist diese Kritik angemessen, weil es um zügellose Begierde, Ehebruch und Knabenschändung an diesen Stellen geht. Das heißt also, die Kritik ist völlig richtig. Sie ist notwendig und sie ist sogar gut. Die Bibel wird also sehr wohl sehr ernst genommen. Es ist keine Argumentation gegen die Bibel. Konkreter will ich sagen, was in Sodom kritisiert wird, das ist völlig berechtigt. Was in Römer 1 kritisiert wird, das ist völlig berechtigt. Die Ehebruchsliste aus Levitikus 20, 3. Mose 20, ist völlig berechtigt. Die kritisierten Situationen und Sachverhalte haben aber nichts mit Schwulen und Lesben nach heutigem Verständnis zu tun. Und darüber hinaus darf uns auffallen, weder Jesus erwähnt das Thema eigenständig und auch bei Paulus wird das Thema nicht eigenständig entwickelt oder gar irgendwie neu entfaltet, sondern er nimmt eine bekannte Argumentation als Beispiel, als Illustration. Es gibt nicht wenige, die von dieser bis hierher ausführlich, glaube ich, dargelegten Argumente überzeugt sind, aber trotzdem noch ihre Fragen und auch Probleme haben. Und dazu gehört ihr vielleicht auch. Heute Abend wird überhaupt nichts entschieden. Und wir vom Kirchenrat, wir lassen uns von nichts und niemandem treiben. Aber wir müssen und wollen natürlich trotzdem irgendwann eine Entscheidung fällen. Aber dieser Abend soll ja auch dazu dienen, dass wir miteinander ins Gespräch kommen. Und wir haben uns gedacht, dass wir Gruppen bilden. Ich habe einen Zettel vorbereitet mit Fragen, über die ihr reden könnt. Ihr könnt auch über andere Dinge, eure eigenen Fragen reden. Und dann wäre schön, wenn nachher jede Gruppe vielleicht eben erzählt, wie haben wir das gehört, empfunden? Haben wir andere Sichten? Haben wir noch Fragen? Was ist unsere Kritik? Weil damit wollen wir dann ja auch weiterarbeiten und dann gegebenenfalls nochmal einen zweiten Abend machen. Weil um das Thema Ehe nach evangelischem Verständnis, habt ihr gemerkt, da ging es jetzt gerade noch gar nicht.